Heute sind wir quasi in der Phase der Energiewende, wo eben PV und oder Wind den gesamten Stromverbrauch bilanziell erstmal decken können. Das heißt, wir müssen jetzt eben anfangen, Flexibilitäten zu nutzen. Und die Probleme, die wir in 10, 15 Jahren haben werden, werden ja nochmal ganz anderer Natur sein. Da geht es dann eher um die Überbrückung von den sogenannten Dunkelflauten. Aber diese Energiemengen, wie sie geplant waren, brauchen wir, um die Klimaschutzziele einhalten zu können. Das heißt, wir müssen uns aktuell tatsächlich die Frage stellen, ob Erdgaskraftwerke, ob Wasserstoffkraftwerke in Zukunft wirklich die kosteneffizienteste Technologie sind, weil Erdgaskraftwerke haben natürlich Fixkosten, und zwar für den Betrieb von den Erdgaspipelines und auch für den Betrieb, wenn das dann über CO2-Abscheidung geht, für CO2-Pipelines oder wenn das über Wasserstoff geht, für den Betrieb von Wasserstoff-Pipelines.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Eine der wichtigsten Quellen für alle, die mehr über die Stromversorgung und den Strommarkt in Deutschland und in Europa wissen möchten, sind die Energy Charts vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE. Als Forschungsprojekt gestartet unter der Leitung von Bruno Burger, ist das Projekt jetzt in die Verantwortung von Leonhard Probst übergegangen. Allen, die die Energy Charts noch nicht kennen, wollen wir sie heute einmal vorstellen und anhand der Daten einige aktuelle Entwicklungen besprechen, wie zum Beispiel die Ursachen für den großen Stromausfall in Spanien. Und wir wollen diskutieren, ob der Photovoltaikausbau und generell ja der Ausbau der erneuerbaren Energien unsere Netzstabilität gefährdet, und wollen noch einen Blick auf die Strompreise bei uns und in den Nachbarstaaten werfen und diskutieren, ob das, was gerade am Strommarkt passiert, mit den Zielen der Politik und mit den Energieszenarien übereinstimmt. Als mein Gast heute begrüße ich daher ganz herzlich Leonhard Probst aus dem Forschungsbereich Energy Systems und Energy Economics des Fraunhofer ISE. Guten Tag, Herr Probst.
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Der PV Magazine Podcast heute mit Leonhard Probst von den Energy Charts. Ich würde das Projekt gerne allen Zuhörern, die die Energy Charts noch nicht so gut kennen, einmal vorstellen. Das heißt, wir sprechen darüber, welche Ziele die Energy Charts haben und welche Daten mit welcher Genauigkeit eingehen. Wenn Sie die Energy Charts aber bereits gut kennen und den Teil überspringen möchten, wir steigen etwa ab 13 Minuten und 45 Sekunden in die aktuelle Diskussion rund um den Stromausfall in Spanien ein. Herr Probst, ich wollte ja schon sehr lange mal mit Ihnen sprechen, auch weil ich selbst die Energy Charts sehr gerne nutze. Und wollte Sie bitten, uns das Projekt einmal kurz vorzustellen.
Ja, also die Energy Charts gibt es seit 2011 und das ist eine sehr große Datensammlung zu allen Themen der Energiewende, das heißt nicht nur dem Strombereich in Deutschland und in ganz Europa. Und wir wollen mit diesen Daten, die wir aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen zusammentragen, eine faktenbasierte Diskussion zur Energiewende ermöglichen. Gestartet wurde das Projekt tatsächlich 2011 von Bruno Burger, und Auslöser war tatsächlich viele Zeitungsmeldungen kurz vor Pfingsten 2011. Und zwar wurde damals unter anderem auch auf Hinwirken des damaligen Präsidenten der Bundesnetzagentur gewarnt vor einem möglichen Stromausfall an Pfingsten durch zu viel Einspeisung durch Photovoltaik, was natürlich jetzt 15 Jahre später aus ganz anderem Licht erscheint, wir aber immer noch um gleiche Themen diskutieren.
Sie sagten Daten aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Welche Daten gehen da ein in die Energy Charts?
Also es ist so, dass wir hauptsächlich nur frei verfügbare Daten verwenden, beispielsweise aus Transparenzgesetzgebungen. Es gibt eine sehr wichtige EU-Direktive, die beispielsweise den Übertragungsnetzbetreibern oder den Betreibern großer Anlagen vorschreibt, dass sie gewisse Daten veröffentlichen müssen. Und wir benutzen diese Daten und stellen die quasi in leicht zugänglicher Form auf unserer Plattform zur Verfügung. Es gibt auch einzelne Daten, die wir selber messen, zum Beispiel die Netzfrequenz. Es gibt auch Daten, die wir zukaufen, zum Beispiel von den Strombörsen, Nordpool oder EEX. Und es gibt auch weitere Daten, die wir quasi selber berechnen, beispielsweise zur Erzeugung auf Bundesländerebene.
Und wie aktuell können die Daten dann sein oder wie genau?
Das unterscheidet sich natürlich von Datensatz zu Datensatz. Unser Anspruch ist, dass wir eben viele unterschiedliche Datenquellen zusammenbringen und einen konsolidierten Datensatz dann darstellen. Also beispielsweise, wenn es um die Stromerzeugung geht, die jetzt aktuell oder in der Vergangenheit aufgetreten ist, gibt es auch diverse andere Angebote, wo man das nachverfolgen kann. Aber der besondere Reiz der Energy Charts besteht tatsächlich darin, dass wir beispielsweise auch die monatlichen Erzeugungsdaten vom Statistischen Bundesamt oder auch die jährlichen Erzeugungsdaten zum Beispiel aus der EEG-Abrechnung verwenden und daraus einen konsistenten Datensatz erstellen. Das heißt, wenn man unsere ganzen Energien aus den Viertelstundenwerten über ein Jahr aufsummiert, ergibt sich eben der tatsächlich auch jährlich gemessene über zum Beispiel Stromzählerablesungen Energiewert. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für die Energy Charts.
Man kann ja bei Ihnen auch ganz runtergehen bis auf die Kraftwerksebene und schauen, was ein einzelnes Kraftwerk oder ein Kraftwerkblock an Erzeugung hatte. Ab welcher Kraftwerkgröße geht es da ungefähr los?
Genau, also die Transparenzgesetzgebung auf europäischer Ebene, das auf einer Direktive aus 2014 beruht, betrifft vor allem Übertragungsnetzbetreiber, aber auch Anlagenbetreiber mit einer Anschlussleistung größer 100 Megawatt. Das heißt, alle Erzeugungsanlagen größer 100 Megawatt, einschließlich Batteriespeicher, sind meldepflichtig. Und wir verwenden quasi diese Daten und stellen sie dann auch auf den Energy Charts dar. Es ist noch ein weiterer Alleinstellungsmerkmal, weil es auch noch zusätzliche Verpflichtungen für Kraftwerksbetreiber gibt, Meldungen vorzunehmen, die sogenannten REMIT-Verpflichtungen, die beispielsweise auch über die Strombörsen abgewickelt werden und die Strombörsen wiederum veröffentlichen Datensätze daraus, die wir quasi gegen Lizenzen von denen beziehen. Deswegen gibt es für die einzelne blockscharfe Erzeugung auch immer die unterschiedlichen Datenquellen.
Und wenn wir jetzt ganz viele kleine Photovoltaikanlagen haben von den Leuten, Privatmenschen, die halt ihre Photovoltaik auf dem Dach haben und ja eigentlich wirklich nur einmal im Jahr ablesen, wie kommen sie dann an aktuelle Daten? Weil es ist ja auch eine relativ große Leistung, die da erzeugt wird.
Ja, also die EU-Direktive schreibt vor, dass die Übertragungsnetzbetreiber eben die gesamte Erzeugungsleistung je nach Erzeugungsart, jetzt zum Beispiel Photovoltaik, melden müssen. Und wenn Anlagen nicht gemessen werden, müssen sie eine valide Hochschätzung dafür vornehmen. Das machen die Übertragungsnetzbetreiber, indem sie Referenzanlagen verwenden. Sie haben Wetterstationen und entsprechende Modelle und können das natürlich auch über die anderen Datensätze abgleichen. Aber es sind natürlich Ist-Hochrechnungen. Auf längeren Zeiträumen liegen natürlich deutlich genauere Daten vor. Jetzt müssen die Netzbetreiber, also alle etwa 860 Netzbetreiber Deutschlands, müssen monatlich die eingespeiste Energiemenge je Erzeugungsart an das Statistische Landesamt melden. Und da sind natürlich die laufenden Zählerablesungen mit dabei, die direkt an die Netzbetreiber gehen. Und damit noch diese Daten liegen etwa mit einem zeitlichen Verzug von 6 Wochen vor. Und mit noch einem größeren zeitlichen Verzug gibt es die EEG-Abrechnungen, die von den Übertragungsnetzbetreibern erstellt werden. Die liegen ungefähr immer im August, September für das Vorjahr vor, also aktuell nur bis Ende 2023. Und da gibt es dann natürlich sehr genaue Werte, weil da auch die jährliche Vergütungsabrechnung stattfindet. Das heißt, alles, was da an Netzeinspeisung geht, sind die Mengen bekannt. Nochmal komplizierter ist es mit der Abschätzung des Eigenverbrauchs bei der Photovoltaik, wo viele Mengen auch durch keinen Stromzähler fließen. Da gibt es dann tatsächlich Abschätzungsverfahren, die aktuell auch noch auf EEG-Meldewerten basieren, denn es gab Anlagen, die den Eigenverbrauch extra vergütet bekommen hatten. Und es gab später auch größere Anlagen, die Abgaben auf dem Eigenverbrauch zahlen mussten. Und da gibt es natürlich nach wie vor Meldewerte. Und wenn man das jetzt mit anderen statistischen Daten wie der Speicherquote zusammenbringt, kann man eine valide Hochrechnung für den Eigenverbrauch vom PV durchführen.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf diese Woche gucken, dann kann man ja bei Ihnen auf den Energy Charts genau sehen, wie viel Strom wann erzeugt wurde und welche Last dem gegenübersteht. Also wie genau ist dann so ein Tag, würden Sie sagen?
Genau, also das hängt vom verwendeten Datensatz ab. Einmal zeigen wir ja die öffentliche Netzeinspeisung unter der Kategorie öffentliche Nettostromerzeugung. Da ist es so, dass die Erzeugungswerte natürlich auf der Ist-Hochrechnung der Übertragungsnetzbetreiber basieren. Da ist also die gesamte Energiemenge mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Der zeitliche Verlauf ist allerdings relativ genau, weil der Tageslauf von Photovoltaik hat ja eine sehr starke Varianz. Und es ist so, wenn diese Ist-Hochrechnungen falsch liegen würden, dann wird auch die Strommenge am Strommarkt quasi falsch gehandelt. Und es würde dann spätestens beim Regelenergieabruf eben auffallen, dass entweder zu viel oder zu wenig Energie zur Verfügung steht. Und solche systematischen Abweichungen im Regelenergiemarkt sehen wir eben genau nicht. Deswegen ist für die Netzeinspeisung tatsächlich eine relativ hohe Validität für den zeitlichen Verlauf der Datensatz zu erwarten. Anders sieht es bei der gesamten Nettostromerzeugung aus, also auch inklusive des Selbstverbrauchs. Da wissen wir natürlich relativ wenig über die zeitliche Verteilung. Da können wir gute Abschätzungen auf Jahresbasis machen, aber die tatsächliche zeitliche Verteilung, zum Beispiel wenn es um die Bewertung einer maximalen Solareinspeisung geht, haben wir eigentlich keine richtig validen Werte, weil wir immer den Eigenverbrauch abschätzen müssen. Aber für die Netzeinspeisung ist die Datengenauigkeit als sehr hoch einzustufen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist Ihr Team? Wie viele Leute arbeiten da? Und was geht bei Ihnen sozusagen vollautomatisch und was ist noch händisch nachzuarbeiten?
Genau, also das Team der Energy Charts ist tatsächlich sehr klein. Das besteht aus Professor Burger und mir. Das heißt, wir sind die beiden, die sich mit Daten beschäftigen und auch mit der Kommunikation nach außen. Es gibt natürlich noch hier am Institut weitere Personen, die an Themen arbeiten, die mit den Energy Charts in direktem Zusammenhang stehen. Also beispielsweise verschiedene Personen in der Kommunikationsabteilung oder die Personen in unserer IT-Abteilung, die das Hosting vom Server betreuen. Es gibt auch noch in der Abteilung, wo die Energy Charts angegliedert sind, eben die ganzen Leute, die sich mit der Energiesystemmodellierung beschäftigen, wo wir auch Ergebnisse davon auf den Energy Charts zeigen. Und im Prinzip ist der ganze Datenabruf aus den über 100 unterschiedlichen Quellen und die Erzeugung der einzelnen Abbildungen auf den Energy Charts komplett automatisiert. Was die Hauptarbeit tatsächlich ausmacht, ist Datenvalidierung. Das heißt, Bruno Burger und ich sind eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, Daten in Frage zu stellen, Fehler zu korrigieren, mit den Datenmeldern zu kommunizieren, auf Fehler hinzuweisen und eben zu versuchen, was unser Anspruch ist, auf den Energy Charts eben die exaktesten Daten zum Energiemarkt darstellen zu können.
Wer mehr wissen möchte und tiefer einsteigen möchte in die Energy Charts, da kann ich sehr empfehlen den Energy Charts Talk, der regelmäßig bei Ihnen stattfindet. Und da kann man auch immer noch ganz gut sehen, wie tief Sie einsteigen können, was Sie sozusagen noch wegklicken und zuklicken können, damit man halt bestimmte Aussagen auch rausfiltern kann. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja. Ja, also wir veranstalten einmal im Monat, das ist immer der erste Werktag im neuen Monat, die sogenannten Energy Charts Talks. Und wir stellen da die aktuellen Energieentwicklungen im Energiemarkt des letzten Monats dar und auch immer neue Features der Energy Charts.
Ein aktuelles Thema, das ja die letzten Wochen bestimmt hat, war der große Stromausfall in Spanien am 28. April und die Suche nach den Ursachen. Die hat relativ lange gedauert, ja 6 Wochen. Erst am 18. Juni hat die spanische Ministerin für ökonomischen Wandel den offiziellen Bericht vorgelegt. Wenn man bei Ihnen die Daten so direkt anschauen kann, warum hat es so lange gedauert, die Ursachen herauszufinden?
Ja, ich würde darauf antworten, dass tatsächlich die Ursachen nach wie vor nicht bekannt sind und auch der offizielle Abschlussbericht nach wie vor nicht vorliegt. Und zwar ist es so, dass beim größeren Ereignis im europäischen Stromnetz ein Expertengremium zusammengestellt wird mit Experten aus unterschiedlichen Übertragungsnetzbetreibern. Und Vorstand dieses Gremiums ist immer ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus eines Übertragungsnetzbetreibers, das nicht direkt beteiligt war am Ausfall. Was sehr, sehr wichtig ist, wie man in der aktuellen Entwicklung sehen kann. Das heißt, das Ministerium für ökologische Entwicklung hat ja einen Bericht veröffentlicht. Es gab dann auch eine Pressemitteilung vom spanischen Übertragungsnetzbetreiber, das sich dann teilweise widersprochen hat. Da kann man schon mal erkennen, wie wichtig das ist, dass es eben eine unabhängige Aufarbeitung gibt. Und Vorgabe ist, dass dieser Bericht dieser unabhängigen Aufarbeitung spätestens 6 Monate nach Vorfall veröffentlicht werden soll. Das ist aus meiner Einschätzung auch die Zeitspanne, mit der man aktuell rechnen muss. In dem Fall, weil der Ausfall sehr, sehr weitreichend war und es offensichtlich ja auch unterschiedliche Ansichten in Spanien zur Interpretation gibt, würde ich erwarten, dass es sogar noch länger dauern kann dieses Mal.
Das heißt, das, was wir jetzt gelesen haben, war sozusagen nur die vorläufige Einschätzung aus Spanien und dann kommt noch die offizielle Einschätzung oder die offizielle Meinung von den europäischen Übertragungsnetzbetreibern.
Ja, also prinzipiell ist es so, dass aus meiner Sicht auffallend war, wie wenig Daten frei verfügbar waren zu dem Vorfall. Das ist mit Sicherheit auch schon einer der politischen Handlungspunkte, die man mitnehmen kann. Wie wichtig das ist, tatsächlich ausreichende Transparenzgesetzgebungen zu haben, dass dann, wenn sowas auftritt, eben auch Daten frei verfügbar sind für Wissenschaft und entsprechende Experten, um das analysieren zu können. Dann ist so, dass ja diesen Bericht vom Ministerium für die ökologische Transformation gab, der allerdings nur auf Spanisch veröffentlicht wurde. Da gibt es aus meiner Sicht auch einige Probleme hinsichtlich der Übersetzungen, was dann zu Falschinterpretationen führen kann. Und es gab eine Stellungnahme vom spanischen Übertragungsnetzbetreiber, der aus meiner Sicht sehr überraschenderweise nahezu sämtliche Verantwortung von sich gewiesen hat. Dazu muss man natürlich wissen, dass der Akteur, der wirklich verantwortlich ist für den sicheren Netzbetrieb, ist der Übertragungsnetzbetreiber. Das ist die Entität, die dafür zuständig ist, einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Und es ist natürlich schon sehr überraschend, dass so früh bereits jegliche Verantwortung von einem gewiesen werden soll. Es wurde beispielsweise ja auch eine Fehlfunktion vom großen Solarpark. Der hat eine maximale Einspeisungsleistung von 390 Megawatt angeführt. Es kann nach aktuellem Stand ist nach wie vor nicht bekannt, was hier konkret passiert ist. Aber wenn ein Ausfall oder eine Fehlfunktion bei so einem relativ kleinen Kraftwerk, jetzt für den Energiemarkt gesprochen, zum kompletten Ausfall im ganzen Land führen kann, dann kann das auf keinen Fall heißen, dass der entsprechende Übertragungsnetzbetreiber hier komplett aus der Fehlerursache raus oder Fehlerursachenforschung ausgeschlossen werden kann. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle auf den Abschlussbericht warten, um wirklich technisch fundierte Analysen ziehen zu können. Der Bericht des spanischen Ministeriums enthält eher so eine Aufzählung und Sammlung unterschiedlicher Datenmessungen verteilt über den ganzen spanischen Raum.
Was ich ja interessant fand, war auch, dass relativ früh nach dem Vorfall gesagt wurde, also es war keine erneuerbare Energienanlage bzw. es war keine Solaranlage schuld an dem Stromausfall. Und jetzt, dass der Übertragungsnetzbetreiber doch sagt, dass womöglich eine große Photovoltaikanlage die Ursache gewesen sein soll, die erhebliche Frequenzschwingungen verursacht haben soll. Was muss man sich darunter vorstellen und kann man das eine ausschließen oder nicht ausschließen zu dem Zeitpunkt?
Also es gibt so ein paar Sachen, die man auch jetzt schon gesichert weiß. Also wir wissen, dass der Stromausfall aufgrund von einer Überspannung im spanischen Stromnetz aufgetreten ist. Das steht jetzt tatsächlich erstmal gar nicht im direkten Zusammenhang zu dieser berichteten fehlerhaften Funktion von dem Solarpark im Süden von Spanien. Sondern der Zusammenhang, der in den bisherigen Berichten gezogen wird, ist indirekter Natur. Und zwar gab es wohl Leistungspendelungen zwischen dem Solarpark oder mehreren Erzeugern in der Region. Vielleicht wissen wir auch nur die genaue Erzeugung von diesem einen Park mit Portugal. So viel zeigen die Messungen. Das scheint eine sogenannte Inter-Area-Oszillation, das heißt so eine Leistungspendelung innerhalb der Iberischen Halbinsel gewesen zu sein. Wir konnten tatsächlich das auch hier in Freiburg messen. Und wichtig ist zu verstehen, dass das jetzt erstmal keinen direkten Zusammenhang zur Spannung hat. Natürlich tritt zum gleichen Zeitpunkt auch eine Schwingung auf der Spannung auf, aber das ist jetzt erstmal nicht problematisch. Das, was bisher berichtet wurde, ist, dass die Reaktionen, die der spanische Übertragungsnetzbetreiber ausgelöst hat in seinem Netzbetrieb, um diese Schwingungen zu begrenzen, eben dazu geführt haben, dass gleichzeitig die Spannungsregelung verschlechtert wurde. Und wir hatten ja den ganzen Vormittag über schon sehr große Probleme mit der Spannungshaltung in Spanien gesehen. Also es gab ein paar Stunden vorher auch sehr, sehr geringe Spannung. Also es war nicht grundsätzlich nur einfach zu hohe Spannung. Die Reaktionen auf diese Frequenzschwingungen in Kombination mit der bereits existierenden, sehr labilen Spannungshaltung hat dann wohl eben dazu geführt, dass dann schlussendlich eben die Spannung zu hoch wurde und sich einzelne Anlagen angefangen haben, vom Netz zu trennen. Da ist auch wichtig, dass es wohl so war, dass die Trennung gar nicht unbedingt direkt von den Kraftwerken erfolgte, sondern, so steht es zumindest in dem aktuellen Bericht, soweit ich das auf dem Spanischen richtig verstanden habe, die Trennung auch teilweise auf der Oberspannungsseite der Transformatoren erfolgt ist, über den der Netzanschluss erfolgt ist. Und was auf alle Fälle noch zu klären ist, auch dürfte eben ein Ausfall von einzelnen Kraftwerken nicht zu so einem kompletten Stromausfall führen. Eigentlich gibt es eben Verfahren, zum Beispiel dann über den Lastabwurf, um eben auch ein komplettes Zerfallen des Netzes verhindern zu können. Wieso das in diesem Fall alles nicht funktioniert hat, muss tatsächlich noch aufgearbeitet werden.
Im Prinzip sind ja für die Stabilität des Netzes sind ja vor allem auch diese synchronen Erzeugungsanlagen verantwortlich, also praktisch große Generatoren, die träge Massen bilden und die sich drehen und damit die Frequenz sozusagen stabil halten. Und die Ministerin sagte, dass einige von diesen Erzeugungsanlagen, also Kern- und Wasserkraftwerke, sich halt nicht so verhalten hatten, wie sie sollten, nicht so viel Blindleistung aufgenommen haben, wie sie sollten. Ist das womöglich ein Grund, dass es nicht genügend träge Masse gegeben hat im Netz?
Also das muss man beides ganz klar trennen. Also die Blindleistung hängt mit der Spannungshaltung zusammen. Und ist erstmal unabhängig von der, rotierenden Massen, die Teil der momentanen Reserve ist. Es gibt Berichte eben, dass die Spannungshaltung schon weit im Voraus, also auch schon einige Tage vorher, problematisch war auf der Iberischen Halbinsel und es da Probleme im Ablauf gab. Es gab auch ein Ausfall vom sehr großen Kraftwerk Mitte Januar aufgrund von Spannungsschwankungen im Höchstspannungsnetz in Spanien, was alles darauf hindeutet, dass es strukturelle Probleme hinsichtlich der Spannungsregelung gab und eventuell gibt. Und die Spannungsregelung auf Kraftwerksseite geschieht in erster Linie durch die Blindleistungseinspeisung. Und natürlich, wenn gewisse Kraftwerke hier von der Norm oder von der versprochenen Lieferung abweichen, ist das erstmal als problematisch zu sehen. Unabhängig davon ist die Diskussion zur momentanen Reserve. Wieso wird die momentane Reserve im Stromnetz gebraucht? Die wird deswegen gebraucht, weil wir eine sogenannte Regelenergie haben. Aber die Regelenergie dauert mehrere Sekunden, bis sie eingreifen kann. Vereinfacht gesagt, wenn die Regelenergie über ein Wasserkraftwerk zur Verfügung gestellt wird, muss eben erst der Schieber hochgefahren werden, damit die Wasserflussmenge erhöht wird. Und das hat halt eine gewisse Verzögerung. Und um quasi einen Kraftwerksausfall instantan kompensieren zu können, bis diese Regelenergie greifen kann, braucht es eben die sogenannte Momentanreserve, die dem System so eine gewisse Trägheit gibt. Die Momentanreserve wird traditionell eben über die rotierenden Massen von Synchrongeneratoren zur Verfügung gestellt. Das heißt, die bremsen dann instantan alle leicht ab und stellen durch dieses Abbremsen quasi kurzfristig dem Stromnetz mehr Energie zur Verfügung. Es ist allerdings so, dass wir diese Momentanreserve eben nicht nur durch rotierende Massen zur Verfügung stellen können, sondern wir können das auch über Wechselrichter mit einer sogenannten synthetischen Trägheit simulieren. Das geht eingeschränkt mit Photovoltaik-Wechselrichtern. Es geht auch mit den Wechselrichtern von Windkraftanlagen, aber das geht vor allem auch sehr gut mit Batteriespeichern, die eben die entsprechende Energie in chemischer Form auch vorrätig haben. Und wir müssen natürlich zukünftig, wenn wir immer weniger rotierende Massen, das heißt auf Erzeugerseite mit Synchrongeneratoren und auf Verbraucherseite mit direkt gekoppelten Motoren am Stromnetz haben, müssen wir halt genügend Momentanreserve eben auch über Wechselrichter zur Verfügung stellen.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen den Bogen gekriegt. Wir sprechen über Spanien, aber eigentlich wollen wir ja wissen, kann sowas auch in Deutschland passieren? Sie hatten vorhin schon diese Pfingstenbefürchtung angesprochen, dass zu Pfingsten zu viel erneuerbare Energien im Netz sein könnte, während die Last halt sehr klein ist. Und da gab es ja auch in diesem Jahr wieder Warnungen, dass womöglich zu Pfingsten oder schon zum 1. Mai da ein Blackout stattfinden könnte, der halt nicht stattgefunden hat. Das wissen wir ja schon. Aber dieses Phänomen nennt man ja jetzt die Hellbrise, ja, den Gegensatz zur Dunkelflaute. Also es gibt zu viel Energie, zu viel Erzeugung, zu wenig Verbrauch. Ist die Netzstabilität allein dadurch gefährdet?
Also das muss man ganz klar unterscheiden zwischen Netzstabilität und was am Strommarkt passiert. Was wir aktuell sehen, ist eben, dass wir Zeiten haben mit ausreichend Erzeugung aus Photovoltaik und Wind, um die ganze Nachfrage zu decken. Das hat aber jetzt erstmal nichts mit der Systemstabilität zu tun. Tatsächlich ist es so, dass ja 63% der installierten PV-Leistung fernsteuerbar ist. Das heißt, im Notfall könnten eben Netzbetreiber die Anlagen herunterregeln und quasi so ein bilanzielles Überangebot verhindern. So ein kompletter Blackout ist komplett ausgeschlossen, weil ja auch jeder Solarwechselrichter bei zu hoher Frequenz stufenweise seine Einspeiseleistung reduziert und deswegen so ein generelles Überangebot technisch eben verhindert ist. Lokal kann es natürlich auftreten, dass es zu einer Überlastung von Netzelementen, also zum Beispiel ein Transformator, eine Schaltanlage, Kabel, kommt durch zu viel PV-Einspeisung, die dann eventuell eben lokal auch nicht mehr abgeregelt werden kann. Aus unseren Analysen sollte das kein Problem sein. Das ist nur dann ein Problem, wenn die verbauten Steuerungseinrichtungen nicht funktionsfähig sind. Das heißt, es ist wichtig, dass die Netzbetreiber eben sicherstellen, dass die tatsächlich funktionsfähig sind. Aber auch dann wird eben es zu keinem kompletten Blackout kommen, sondern man müsste eben präventiv diese Stränge vom Netz nehmen, wo eben zu viel Einspeisung ist, um eben eine Überlastung von zum Beispiel einem Transformator verhindern zu können.
Gab es sowas schon mal?
Genau, unseres Wissens nach gab es das in Deutschland bisher überhaupt nicht. Ist natürlich insofern auch problematisch, dass wir im Verteilnetz häufig auch noch nicht ausreichend Messtechnik verbaut haben, also zum Beispiel Leistungsmessung an Ortsnetztransformatoren oder Temperaturmessung an Ortsnetztransformatoren. Das heißt, man kann auch nur simulativ abschätzen, ob eine Überlastung droht. Wünschenswert wäre es natürlich, hier Messungen zu haben und dann quasi, wenn eine Überlastung droht, entsprechend abzuregeln und das nicht präventiv durchführen zu müssen. Überblickend muss man das natürlich im Zusammenhang sehen. 2010-11 hatte Photovoltaik das erste Mal einen nennenswerten Beitrag an unsere Stromerzeugung. Aus heutiger Sicht wirkt die Diskussion natürlich absurd, weil die maximale PV-Einspeisung damals war ungefähr so hoch, um eben die Mittagsverbrauchsspitze ungefähr auf Abend- oder Nachtniveau zu senken. Aber damals war das natürlich neu und das war eine Veränderung im Stromsystem und deswegen gab es natürlich Skepsis oder Ängste, was passieren könnte. Die Diskussion heute ist natürlich anders. Heute sind wir quasi in der Phase der Energiewende, wo eben PV und oder Wind die gesamten Stromverbrauch bilanziell erstmal decken können. Das heißt, wir müssen jetzt eben anfangen, Flexibilitäten zu nutzen. Das heißt, wir müssen in diesen Zeiten unseren Stromverbrauch erhöhen und wir brauchen Speicher für diese Zeiten, die wir aktuell eben noch nicht in ausreichendem Umfang haben. Wenn man sich jetzt mal in 10 bis 15 Jahre in die Zukunft denkt, wird man über die Einspeiseleistung, die wir heute sehen, natürlich auch ähnlich blicken, wie wir über die Einspeiseleistung in 2010 und 2011 heute blicken, weil wir uns heute diese Flexibilität am Stromnetz überhaupt noch nicht vorstellen können. Und die Probleme, die wir in 10, 15 Jahren haben werden, werden ja nochmal ganz anderer Natur sein. Da geht es dann eher um die Überbrückung von den sogenannten Dunkelflauten oder auch, wie wir damit umgehen, wenn wir längere Perioden mit sehr schlechter Erzeugung aus erneuerbaren Energien haben, wie beispielsweise jetzt dieses Frühjahr, wo wir sehr wenig Erzeugung aus Windkraft haben und das wir aktuell noch sehr leicht ausgleichen können durch höheren Import, mehr Produktion durch Gas und Kohle. Aber wenn wir irgendwann natürlich viel weniger Gas und Kohle am Stromnetz haben, sind solche Phasen natürlich umso herausfordernder.
Jetzt plant ja die Bundesregierung noch Gaskraftwerke zu bauen. Die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat ja auf dem BDEW-Kongress Anfang Juni gesagt, dass sie nicht das Risiko tragen will, dass es zu wenig Synchrongeneratoren am Netz gibt. Sie hatten schon gesagt, Batteriespeicher wären eigentlich ein toller Ersatz für solche Synchrongeneratoren. Können Sie das nochmal ein bisschen einordnen?
Genau, es gibt hier eben auch wieder verschiedene Ebenen. Wieso wir diese flexible Erzeugungsleistung brauchen, sind die sogenannten Dunkelflauten, das heißt wirklich längere Perioden mit sehr wenig Erzeugung aus Photovoltaik und Wind. Und da die Photovoltaik ja sehr zuverlässig ist, allerdings eben nur in den Sommermonaten auftritt, sind das diese Phasen eben eher in den Herbst- und Wintermonaten und können eben historisch gesehen, wenn man sich den Wetterverlauf in ganz Europa seit 1950 betrachtet, auch mal mehrere Wochen bis 3 bis 4 Wochen auftreten. Das heißt, wir brauchen in dieser Phase eben flexible Erzeugungsleistung, um unseren Bedarf zu decken. Das heißt, wir können eben auch nicht 3 Wochen auf das Laden von Elektroautos verzichten oder 3 Wochen lang die Wärmepumpen runterregeln. Das heißt, wir brauchen für diese Phasen eben gesicherte Erzeugungsleistung. Und tatsächlich ergeben unsere Langfristszenarien bis 2030 einen zusätzlichen Bedarf von etwa 20 Gigawatt. Allerdings heißt es eben nicht, dass das technologiegebunden sein muss. Das heißt, diese 20 Gigawatt flexible Erzeugungsleistung ist erstmal technologieunabhängig. Und politische Diskussionen wäre es natürlich wünschenswert, das auch möglichst technologieoffen zu gestalten, um die Kosten niedrig zu halten. Ganz stark davon trennen muss man beispielsweise die kurzfristige Netzstabilität, zum Beispiel mit der Momentanreserve. Die kann mit Sicherheit kostengünstiger mit modernen Batteriespeichern, mit netzbildenden Wechselrichtern zur Verfügung gestellt werden.
Das heißt, man braucht nicht unbedingt Gaskraftwerke, um diese 20 Gigawatt zu decken, nur weil die halt richtige drehende Generatoren hätten?
Genau, also Das kommt natürlich aus dem traditionellen Energieversorgungssystem, das halt sehr stark auf Verbrennungsvorgängen basiert ist und auf Synchrongeneratoren. Aber das kann man natürlich viel besser, kosteneffizienter und mit weniger Verlusten leistungselektronisch zur Verfügung stellen. In der Übergangsphase ist es vielleicht auch denkbar, dass man vereinzelt Schwungradspeicher aufstellt, die quasi nur Synchrongeneratoren ohne jetzt eine Erzeugung sind. Aber jetzt Erdgaskraftwerke für die momentane Reserve zu bauen, ist mit Sicherheit nicht effizient.
Ich meine, wir haben ja noch relativ viel Erzeugung, Leistung, die wir den fossilen Energien zurechnen können. Ich habe da in den Energy Charts 72 Gigawatt entdeckt. Alleine wenn man die laufen lassen würde, wäre ja eigentlich unsere Last in den meisten Zeiten gedeckt. Und zusätzlich haben wir ja trotzdem noch Laufwasser, Biomasse, die eine Grundlast liefern. Und selbst bei einer Dunkelflaute, ein bisschen Photovoltaik und ein bisschen Wind, kommt ja trotzdem noch dazu. Also warum brauchen wir diese 20 Gigawatt genau?
Also es ist ja so, dass Teil vom Kohleausstiegsgesetz ist ja eine intensive Prüfung, bevor Blöcke vom Netz genommen werden, eine Analyse, ob wir es uns leisten können, aus Versorgungssicherheitssicht diese Blöcke vom Netz zu nehmen. Also es ist eben nicht, wie häufig in der Debatte zu hören, dass wir die einfach vom Netz nehmen, weil wir das im Kohleausstiegsgesetz geplant haben, sondern da gibt es eben diese intensive Prüfung, wo eben auf fachlicher Ebene genau diese Prüfung, die Sie gerade überrissen haben, durchgeführt wird. Es ist natürlich so, dass wir diese Erzeugungsleistung flexibel brauchen in 2030, vor allem auch um den Kohleausstieg durchführen zu können. Prinzipiell ist es so, dass die direkten CO2-Emissionen jetzt vom Erdgasturbine deutlich geringer sind als vom Kohlekraftwerk. Wenn man jetzt zum Beispiel die Methanleckagen und die Klimaeffekte von dem Erdgas, vor allem wenn es zum Beispiel LNG aus Übersee ist, betrachtet, ist der Abstand tatsächlich relativ gering. Das macht aus Kostensicht natürlich trotzdem einen Unterschied, weil im Stromemissionshandel natürlich nur die direkten Emissionen mit Kosten belegt sind. Das macht natürlich dann aus Erzeugungssicht für den Kraftwerksbetreiber schon einen Unterschied. Für das Gesamtklima ist eben der Gewinn dann eventuell nur sehr gering. Aber insbesondere hängt es natürlich davon ab, wie lange diese Kraftwerke dann in Zukunft laufen. Und wir sehen ja aktuell den sehr starken Bedarf an Kurzzeitflexibilität, die wir in den nächsten Jahren auf alle Fälle durch einen sehr starken Zubau von Batteriespeichern decken werden. Und der Effekt von diesen Batteriespeichern wird tatsächlich sein, dass wir eben nicht weniger von diesen flexiblen Erzeugungsleistungen brauchen werden, um zum Beispiel Dunkelflauten zu überbrücken. Das hilft uns im geringen Maße, weil wir den Tag quasi glätten können, aber wir können nicht 3 Wochen speichern. Das heißt, dafür brauchen wir immer noch eine Erzeugungsleistung. Aber durch diese Batteriespeicher werden wir diese Kraftwerke viel, viel weniger einsetzen. Weil es gibt zwar diese Dunkelflauten, die sehr lang sind, aber die meisten der Dunkelflauten sind ja nur sehr, sehr kurz, wie beispielsweise die Dunkelflaute jetzt am 12. Dezember letzten Jahres. Und diese kurzen Dunkelflauten können anteilig oder sogar komplett zukünftig auch durch Batteriespeicher überwunden werden. Und das heißt, wir brauchen diese Kraftwerke wirklich nur noch in vereinzelten Stunden. Das heißt, es wird eben in Zukunft umso wichtiger, dass die Investitionskosten dieser Kraftwerke gering sind. Und die fixen Betriebskosten, aber die tatsächlichen Brennstoffkosten oder auch die CO2-Emissionen, wenn man die jetzt mit Kosten belegt, aus der Verbrennung immer unwichtiger werden. Und es wird desto unwichtiger, desto mehr Batteriespeicher wir am Netz haben. Das heißt, wir müssen uns aktuell tatsächlich die Frage stellen, ob Erdgaskraftwerke, ob Wasserstoffkraftwerke in Zukunft wirklich die kosteneffizienteste Technologie sind, weil Erdgaskraftwerke haben natürlich einen sehr starken Fixkosten und zwar, das wird häufig übersehen, für den Betrieb von den Erdgaspipelines und auch für den Betrieb, wenn das dann über CO2-Abscheidung geht, für CO2-Pipelines oder wenn das über Wasserstoff geht, für den Betrieb von Wasserstoffpipelines. Das sind natürlich extrem hohe Fixkosten. Und da ist die Frage, wenn wir solche flexible Erzeugungsleistung wirklich nur in sehr wenigen Stunden einsetzen, ob nicht andere Technologien attraktiver sind, beispielsweise die Speicherung mit flüssigen Treibstoffen, beispielsweise Ethanol oder andere synthetische Treibstoffe, wo eben dann die Kosten dieser Treibstoffe nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, weil die tatsächlichen Laufzeiten sehr gering sind.
Na, ich denke mir immer, also ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber wenn man jetzt ein altes Kohlekraftwerk hat, ja, und daneben ein Lager mit alter Kohle, dann würde das nicht auch reichen, um sozusagen so eine Dunkelflaute zu überbrücken? Die hat ja dann von der Sache her keine langfristigen Kosten mehr, weil abgeschrieben ist das Kraftwerk ohnehin schon.
Ja, also ich meine, der Gedankengang ist tatsächlich richtig. Es wird ja häufig auch immer flexible Kraftwerke gefordert. Aber hier muss man klar unterscheiden, weil wir werden ja sehr viele flexible Speicher am Stromnetz haben, um die Photovoltaik von den Mittagsspitzen in die Abendstunden verschieben zu können. Das heißt, in Zukunft brauchen wir eben auch nicht hochflexible Kraftwerke für die Dunkelflaute, die in einer Stunde hochfahren können, sondern wir brauchen eben Kraftwerke, die diese 3 Wochen überbrücken können. Diese Tagesflanken können wir ja in der Dunkelflaute trotzdem mit den Batteriespeichern decken. Und dann ist es natürlich so, dass die Kohle natürlich sich sehr kostengünstig lagern lässt, wie beispielsweise auch Biomasse, das ist natürlich ähnlich. Das Problem ist natürlich, dass die Kraftwerke, die wir aktuell am Netz haben, teilweise sehr, sehr alt sind. Das heißt, die weiter in Betrieb zu halten, kann auch sehr, sehr teuer sein. Und es ist natürlich schon so, dass die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde höher sind, vor allem bei Braunkohlekraftwerken.
Okay, wir kommen so langsam in die Kosten und in die Strompreisdiskussion, weil so ein Kraftwerk muss ich ja dann im Prinzip auch abbezahlen, notfalls über die wenigen Stunden im Jahr, die es dann läuft. Aber wir haben ja eigentlich die Idee, dass die erneuerbaren Energien, diese fossile Erzeugung aus dem Markt schubst, indem sie den größten Teil des Tages übernimmt, erstmal durch die Eigenerzeugung, dann durch die Batteriespeicher. Aber trotzdem sieht man bei den Energy Charts, dass selbst bei stark negativen Preisen immer noch fossile Erzeugung am Netz ist. Da hatte ich mir jetzt einen Tag rausgesucht, zum Beispiel der 14.06. Da hatten wir minus 38 Euro pro Megawattstunde und trotzdem immer noch eine fossile Leistung von 6,5 Gigawatt am Netz. Insgesamt betrug die Last 45 Gigawatt. Was sind das für Kraftwerke, die lieber noch draufzahlen, anstatt ihre Erzeugung einzustellen?
Ja, also das sind in aller Regel Kraftwerke, die eben Wärme auch noch zur Verfügung stellen müssen. Also bei stark negativen Preisen sind eigentlich nur Kraftwerke noch am Netz, die eben Wärme auskoppeln müssen und die Wärme eben nicht anders bereitstellen können. Klassischerweise sind es eben Braunkohlekraftwerke, die zu 100% ihre Wärme auskoppeln, aber auch 80% der Steinkohlekraftwerke koppeln ihre Wärme aus. Und dazu muss man verstehen, dass wir natürlich historisch und auch aktuell sehr stark negative Preise nur sehr, sehr selten sehen an einzelnen Tagen. Und das heißt, diese kurzen Zeiten lohnen sich quasi nicht für die Kraftwerksbetreiber, eine alternative Wärmequelle aufzubauen. Man könnte sich ja jetzt einfach überlegen, dass man hier noch eine Widerstandsheizung einbaut und dann könnten die den Strom ja sogar zu Gewinnen einkaufen zu diesen Zeiten und die Wärme zu produzieren. Aber das spielt halt wirtschaftlich aktuell noch keine Rolle, weil die Zeiten bisher sehr kurz waren, wo das tatsächlich aufgetreten ist. Bei leicht negativen Preisen spielt auch eine Rolle die Inflexibilität der Kraftwerke. Das heißt, die können nicht beliebig flexibel geregelt werden und die akzeptieren quasi leicht negative Preise für einige Stunden, wenn sie eben danach umso mehr verdienen können, weil sie dann eben zu teureren Preisen den Strom entsprechend einspeisen können.
Die weniger negativen Preise liegen meistens so um die 6 oder 7 Euro pro Megawattstunde. Die werden dann schon überwiegend von den erneuerbaren Erzeugern verursacht?
Also es ist ja so, dass wir 2023, das sind die aktuellsten Zahlen der IEG-Abrechnung, wurden etwa 40% der vergüteten Energiemengen für die Photovoltaik wurden im Marktprämienmodell vergütet. Und dort ist es so, dass die wirtschaftliche Grenze für die Vermarktung von diesem Strom, weil man eben diese Marktprämie ausbezahlt bekommt, macht es wirtschaftlich eben Sinn für den Vermarkter, Strom bis zur negativen Marktprämie zu vermarkten. Also da, dann ist quasi die Grenze. Und das liegt eben für ältere Anlagen eben in diesem Bereich, den Sie gerade genannt haben. Es gibt dann eben noch den Paragraph 51 im EEG, das sind die negativen Stundenregel. Wenn das quasi gilt, die 643 oder jetzt Einstundenregel, dann ist diese Vermarktungsgrenze eben bei 0 Euro. Aber wenn eben diese Stundenzahl nicht erreicht ist, ist eben die wirtschaftlichste Vermarktung im Marktprämienmodell ungefähr in dem Bereich. Unsere Analysen zeigen, dass es ungefähr so eine Gleichverteilung zwischen minus 10 Cent bis ungefähr minus 3 Cent die Kilowattstunde, wo wir die Vermarktung sehen, was eben genau dieser durchschnittlichen Marktprämie für die unterschiedlichen Anlagen entspricht. Wichtig ist dazu zu sagen, dass für Neuanlagen das quasi abgeschafft wurde. Da ist die Vermarktungsgrenze jetzt immer bei 0 Euro, weil ja § 51 EEG jetzt ab einer Stunde oder zukünftig ab einer Viertelstunde gilt.
Aber bei denen ist es ja auch nicht so, dass die dann automatisch abgeschaltet werden, sondern die bekommen einfach nur erstmal keine Vergütung. Also es kann ja trotzdem passieren, dass die einspeisen in der Zeit, ne?
Also das ist tatsächlich nicht so, weil die Anlagen im Marktprämienmodell gehen ja über die Direktvermarkter und die Vermarkter sind natürlich verpflichtet, ihre Bilanzkreise im Einklang zu halten. Das heißt, wenn sie das also wenn sie quasi den Strom nicht vermarkten können, dann müssen sie auch abregeln sozusagen. Das ist anders für die Anlagen in der Einspeisevergütung. Die haben natürlich erstmal keinerlei Anreiz, tatsächlich abzuregeln. Das wird tatsächlich geändert mit dem Solarspitzengesetz. Da gilt ja jetzt für Neuanlagen, außer sie sind in der Übergangsregelung ohne Smart Meter, dass sie Stunden mit negativen Börsenstrompreisen nicht vergütet bekommen. Und da ist natürlich die Idee, dass diese Mengen dann von den Übertragungsnetzbetreibern preislimitierend vermarktet werden und auch abgeregelt, wenn der Strompreis negativ ist. Aber die Abregelung geschieht dann quasi halt extern. Und beim Marktprämienmodell geschieht sie quasi intern, wobei das ja auch nicht der Anlagenbetreiber ist, sondern der Vermarkter. Es gibt dabei noch, ich bezeichne das gern als Paradoxon der PV-Direktvermarktung, sehen wir das, wir haben das jetzt erst wieder letzten Monat gesehen, da hatten wir Strompreise, die stark negativ waren und eben unterhalb jeder Marktprämie, die die Anlagenbetreiber zu erwarten haben. Das heißt, man würde eigentlich erwarten, dass diese 40% der Anlagenleistung, die in der Direktvermarktung ist, auch abregelt. Und wir sehen, dass nur gut die Hälfte dieser Anlagen tatsächlich abregelt. Das heißt, es gibt da tatsächlich eine große Lücke von dem, was gesetzlich intendiert war. Das heißt, man setzt einen wirtschaftlichen Anreiz und wenn es einen wirtschaftlichen Anreiz gibt, wird man erwarten, dass dann auch abgeregelt wird. Aber in der Praxis findet das häufig noch nicht statt. Da gibt es diverse Gründe, wie dass es ein relativ neues Phänomen ist, dass die Prozesse bei den Direktvermarktern noch nicht so weit sind, dass sie den Strom aus anderweitigen Vertragsbedingungen nicht abregeln dürfen, dass die Steuerungseinrichtungen für die Vermarkter nicht funktionieren. Die Vermarkter müssen das ja alles prognostizieren. Die kennen ja ihre Marktprämie für den aktuellen Monat nicht, sondern sie müssen quasi eine Prognose machen, was der Marktwert sein wird und was die Marktprämie für die Anlage sein wird. Sie müssen auch prognostizieren, ob sie unter die Stundenregel fallen. Das sind natürlich alles Unsicherheiten. Und deswegen verzichten offenbar einige Direktvermarkter gänzlich darauf oder gehen sehr konservativ vor, weil sie wollen natürlich vermeiden, dass sie abregeln und der Anlagenbetreiber dann doch Vergütung bekommen hätte. Das ist natürlich für den Vermarkter der Worst Case.
Wenn man aber als zum Beispiel als Erzeuger PPAs hat mit Power Purchase Agreements mit Stromabnehmern und man ist ja verpflichtet, dann den Strom zu liefern, dann hängt ja an diesem Strom, den man liefert, ja auch so ein Herkunftsnachweis immer dran. Und wenn man dann beschließt, naja gut, jetzt ist der Strompreis negativ, ich kaufe den von woanders, dann hat man ja vielleicht auch diesen Herkunftsnachweis nicht, den man bräuchte, um den Stromabnehmer zu beliefern, oder?
Es gibt ja im EEG das sogenannte Doppelvermarktungsverbot. Das heißt, es betrifft nicht Energiemengen, die innerhalb des EEGs gefördert werden, weil da dürfen ja quasi keine Herkunftsnachweise weiterverkauft werden. Aber für alle Energiemengen außerhalb besteht das Problem. Da gibt es verschiedene Vorschläge, wie beispielsweise, dass man Börsenstrompreis zu negativen Preisen grundsätzlich auch als grün kategorisieren würde. Das wird meiner Ansicht nach sehr stark helfen. Aber das ist tatsächlich ein Problem, das in der Praxis auch auftritt und eben dazu führt, dass eben Strom nicht abgeregelt wird zu negativen Börsenstrompreisen.
Ein gutes haben ja die negativen oder die sehr niedrigen Preise, nämlich dass auch der durchschnittliche Strompreis sinkt und dadurch fossile Energieträger ersetzt werden, also Gas zum Heizen zum Beispiel durch eine Wärmepumpe oder Wasserstoffherstellung oder dass statt Benzin zum Tanken halt Strom zum Laden genommen wird. Das ist zwar langfristig, also geht nicht sozusagen stundengenau, sondern nur langfristig. Aber eigentlich müsste das ja zu einem Anstieg des Stromverbrauchs in Deutschland führen. Man sieht ja auch wirklich, dass viele Leute schon elektrisch fahren oder eine Wärmepumpe installiert haben. Und trotzdem ist der Stromverbrauch in Deutschland weiter gesunken. Sind unsere Zielwerte für den zu erwartenden Stromverbrauch vielleicht zu hoch und sind die Ausbauziele womöglich übertrieben, was ja manchmal jetzt so gesagt wird?
Also es ist so, dass diese Zielwerte, die jetzt beispielsweise im EEG festgelegt sind, nicht vom Himmel gefallen sind, sondern die basieren auf Energiesystemanalysen, wie wir sie bei uns in der Abteilung beispielsweise auch durchführen. Und diese Energiesystemanalysen zeigen eben Wege auf, wie wir unsere komplette Wirtschaft und auch den Privatbereich dekarbonisieren können und das eben CO2-neutral machen. Und es ist natürlich so, dass der Stromverbrauch, um den Personen- und Güterverkehr in Deutschland zu dekarbonisieren, bei ähnlichem Aufkommen wie heute natürlich sich sehr gut abschätzen lässt. Also man kennt ja die Gefahrenkilometer jetzt auch mit Verbrennungsmotoren und kann natürlich den zu erwartenden Stromverbrauch sehr gut abschätzen. Ähnlich ist es mit Gebäudewärme über Wärmepumpen. Das heißt, diese Prognosen sind eben nicht so, dass sich das irgendwer irgendwie ausgedacht hätte, sondern die basieren drauf, wenn wir unser gesamtes Wirtschaftssystem mit einer ähnlichen Struktur, zum Beispiel Import, Export von verschiedenen Gütern und mit einem weiteren Wachstum, wie wir das historisch gesehen haben, weiterentwickeln und dekarbonisieren, wie hoch dann dieser Stromverbrauch ist. Und dadurch ergeben sich eben die Stromverbrauchszahlen. Was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, waren mehrere Effekte gleichzeitig. Das erste war, dass aufgrund der gestiegenen Erdgaspreise in Deutschland, weil die Importe aus Russland weggefallen sind, die Erdgaspreise und in Kombination mit dem Kraftwerksausfall in Frankreich in 2022 eben die Strompreise sehr, sehr stark gestiegen sind. Und diese sehr hohen Strompreise haben natürlich die Verbraucher sehr stark angereizt, Effizienzmaßnahmen durchzuführen und Strom zu sparen. Gleichzeitig gab es darauf folgend auch eine wirtschaftliche Stagnation, teilweise Rezession und eben keinen weiteren Wirtschaftswachstum, wie eben in den Analysen angenommen wurde. Mittel- und langfristig ist natürlich so, dass diese Einsparpotenziale jetzt zwar gehoben wurden durch die sehr hohen Preise, aber wir sehen ja auch schon an den Terminmarken, dass die Strompreise wieder zurückgehen werden und das eben nicht beliebig fortgesetzt werden kann. Gleichzeitig werden wir auch in den nächsten Jahren, zumindest ist es ja politisch gewollt, dass wir wieder ein Wachstum sehen werden. Und der dritte Effekt ist, die Transformation zum Beispiel im Verkehrssektor oder auch im Gebäudewärmesektor ist viel langsamer, als wir es eigentlich bräuchten, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und diese Effekte haben natürlich dazu geführt, dass der Stromverbrauch teilweise gesunken ist und in den letzten Jahren tatsächlich eher stagniert hat, jetzt in den letzten beiden Jahren wieder leicht zugenommen hat. Es hat zwar der öffentliche Stromverbrauch eher abgenommen, aber wenn man den Eigenverbrauch von Industrie und Verbrauchern, zum Beispiel durch PV-Eigenverbrauch berücksichtigt, gab es eine Zunahme. Die ist aber natürlich noch deutlich geringer, als wir sie sehen müssten, um die Sektorenkopplung tatsächlich erreichen zu können.
Also müsste man jetzt die Ausbauziele anpassen?
Also es ist so, wenn man jetzt über die Ausbauziele redet, sind die geplant aktuell so, dass wir die Klimaschutzziele 2030 erreichen können. Und da spielt es jetzt erstmal keine direkte Rolle, in welchen Sektoren dann die Einsparungen auftreten. Das heißt, wir können jetzt weiterhin gleich zubauen, weniger Elektroautos installieren, dann unseren Stromsektor schneller dekarbonisieren oder mehr Elektroautos installieren und quasi den Verkehrssektor schneller dekarbonisieren. Aber diese Energiemengen, wie sie geplant waren, brauchen wir, um die Klimaschutzziele einhalten zu können. Es gibt natürlich den Effekt, wenn die wirtschaftliche Entwicklung deutlich langsamer ist oder wir verschiedene Industrien verlieren, die wir heute exportieren, quasi weniger Export haben, dann steigt natürlich der Stromverbrauch auch weniger langsam. Aber wenn wir unsere quasi keinen großen Strukturwandel in unserer Zusammensetzung der Exportwirtschaft haben wollen und ein Wirtschaftswachstum, dann sind diese Zahlen nach wie vor valide für 2045. Für 2030 wird es natürlich eine leichte Verschiebung nach hinten geben, weil wir jetzt eben die letzten Jahre eine sehr langsame wirtschaftliche Entwicklung hatten.
Das Ausbauziel für Photovoltaik 2045 ist ja 450 Gigawatt.
Genau. Das ist aus unserer Sicht nach wie vor sehr valide und ist vor allem in Kombination mit den stark gesunkenen Kosten für Batteriespeicher auch die kostengünstigste Variante. Es ist ja so, dass diese Ausbauziele festgelegt wurden mit der Kostenstruktur von vor 3 Jahren. Und wenn jetzt natürlich die Kostendegression für PV und Speicher stärker ist als bei der Windkraft, verschiebt sich natürlich auch die optimale Zusammensetzung des Energiesystems. Prinzipiell ist es so, dass in Deutschland alle Energiesystemszenarien etwa einen Zubau von PV und Wind von 1:1 in der installierten Leistung vorhersagen, was dann in den Energiemengen aufgrund der unterschiedlichen Volllaststunden einen Zubau von 2:1 zwischen Windkraft und Photovoltaik entspricht. Und das ist aufgrund des jahreszeitlichen Verlaufs des Stromverbrauchs in Deutschland. Das heißt, wir haben mehr Stromverbrauch im Winter und brauchen eben diese Energiemengen aus der Windkraft, um möglichst wenig saisonale Speicher zu haben. Wenn jetzt natürlich Photovoltaik und Batteriespeicher immer günstiger werden, macht es natürlich irgendwann Sinn, mehr Energiemengen zum Beispiel durch Elektrolyse in den Sommermonaten dann auch einzuspeichern und in den Winter zu bringen, anstatt Windkraft nur im Winter zuzubauen.
Das heißt, die Energieszenarien, die verändern sich dann auch so ein bisschen, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Und ich sag mal, gerade bei den Batteriespeichern war wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht abzusehen, wie rasant sich da die Entwicklung gestaltet. Ich meine, die Privatanlagenbetreiber, die lieben ja Batteriespeicher und inzwischen ist ja auch die Begeisterung von Großspeicherinvestoren spürbar. Also wird das Potenzial von Batteriespeichern in den Szenarien aktuell noch richtig abgeschätzt?
Also es ist so, dass wir natürlich unsere eigenen Energieszenarien laufend aktualisieren. Also es gibt ständig Leute, die dran sitzen. Man muss auch verstehen, wie beispielsweise das Fraunhofer ISE, sogenannte REMOD-Energiesystemmodell, funktioniert. Im Prinzip geben wir ja Kostenkurven und auch Kostenentwicklungskurven für alle verschiedenen Technologien vor, also zum Beispiel die Photovoltaik oder Batteriespeicher oder Elektroautos oder Netze. Und dann geschieht eine mathematische Optimierung, die eben den kosteneffizientesten Pfad sucht. Und das heißt, diese Ausbauziele, die dann rauskommen, ist jetzt nicht, dass wir entschieden hätten, dass das wir denken aus irgendwelchen Gründen, dass das am besten ist, sondern das ist Ergebnis einer mathematischen Modellierung, basierend unter den Annahmen für die Kosten für unterschiedliche Technologien. Wenn sich die jetzt natürlich stärker ändern, als wir das prognostiziert haben, und wir können natürlich immer nur eher so ein lineares Fortschreiten annehmen, weil wir natürlich jetzt technologische Revolutionen quasi nicht antizipieren können in so einer Energiesystemmodellierung, dann ändert sich natürlich auch das Ergebnis. Und desto älter jetzt so eine Energiesystemmodellierung ist, desto weniger wird die Kostendegression bei Batteriespeichern, die viel stärker war, als jeder erwartet hatte, das Ergebnis verändern. Und das ist auch der Hintergrund von dem, was wir vorher besprochen hatten mit den Reservekraftwerken für die Dunkelflaute, dass wir eigentlich aktuell sehr stark darüber diskutieren müssten, wie diese starke Kostendegression von Kurzzeitspeichern eigentlich unsere Planungen für diese Reservekraftwerke beeinflussen.
Wenn diese Energieszenarien den kostenoptimalen Weg finden, vergleichen Sie dann auch manchmal sozusagen ältere Energieszenarien mit dem aktuellen Stand, also mit dem, was sich jetzt entwickelt hat, und können Sie sagen, ob wir immer noch sozusagen auf dem kostenoptimalen Pfad sind, ob wir jemals auf dem kostenoptimalen Pfad waren oder ob, also ist die Energiewende sparsam?
Also wir überprüfen natürlich laufend unsere Ergebnisse und passen die auch an. Ich meine, nichts ist so unsicher wie die Zukunft. Da ist es natürlich so, dass es da Veränderungen gibt. Das kann man sehr einfach erkennen. Beispielsweise in der Photovoltaik, wo eben die Kostendegression viel, viel stärker war, als man das erwartet hat bei den Batteriespeichern. Und da verschieben sich dann natürlich auch die kostenoptimalen Ergebnisse. Prinzipiell veröffentlichen wir eben nur Szenarien, die quasi im Einklang mit den Klimaschutzzielen Deutschlands stehen. Und da ist es natürlich so, dass es zum Beispiel Szenarien gibt, die eine deutlich höhere Importquote vorsehen. Und wenn man jetzt natürlich einen relativ günstigen Importpreis annimmt, dann kann das natürlich kosteneffizienter sein. Aber einem muss natürlich klar sein, dass auch die Kosten für Importe in der Zukunft mit sehr hoher Unsicherheit verbunden sind. Und diese Szenarien oder Analysen, die auch kürzlich von anderen Institutionen veröffentlicht werden, die dort extrem hohes Kostensenkungspotenzial durch höhere Importquoten vorhersehen, kommunizieren meiner Meinung nach nicht genug, in welche Abhängigkeiten da man natürlich kommt. Was passiert, wenn die Kosten für beispielsweise Wasserstoffimport doch doppelt so hoch sind, wie jetzt prognostiziert? Das heißt, Szenarien mit einer geringeren Importabhängigkeit haben natürlich eine deutlich höhere Resilienz. Und eins der eindrücklichsten Faktoren, die man jetzt analysieren kann, wo quasi die Veröffentlichung unseres Energiesystemmodells vom letzten Herbst sehr stark mit der aktuellen Entwicklung abweicht, ist der Hochlauf der Elektromobilität. Das heißt, unser Energiesystemmodell sagt halt, es wäre deutlich kosteneffizienter, viel, viel mehr Elektromobile zu installieren und auch gar keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Das wäre aus volkswirtschaftlicher Kostensicht das Effizienteste. Das berücksichtigt natürlich jetzt nicht verschiedene andere Abhängigkeiten hinsichtlich Strukturwandels bei der Automobilindustrie. Aber hinsichtlich der Kosten, der Gesamtkosten und der gesamten Transformationskosten des Energiesystems wäre das zum Beispiel deutlich kosteneffizienter.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was ich nur mal ganz kurz noch anreißen möchte, ist die Frage, wenn wir jetzt so viel Solarstrom haben, auch sehr viel Windstrom manchmal, dann nehmen ja auch unsere Nachbarländer den Strom ab, und das hat bei denen dann auch wiederum Auswirkungen auf den Strompreis bis hin zu negativen Stunden, die halt bei denen am Strommarkt auftreten. Baut Deutschland die Energiewende zu sehr auf Kosten in Anführungszeichen der Nachbarstaaten aus, oder muss man sagen, dass es eigentlich das Ziel ist oder der Sinn ist, das zu tun?
Also prinzipiell ist es so, dass natürlich die Mehrheit der Länder, wenn die günstige Strompreise haben, wenn Deutschland exportiert, auch der Mehrheit der Bevölkerung davon profitiert, dass sie günstigen Strom haben. Es ist ja immer so, wenn ein Land sehr viel importiert, profitieren natürlich die Verbraucher, und wer nicht profitiert, sind die Erzeuger. Also diesen Effekt gibt es immer, ist ja auch für Deutschland so, wenn wir sehr viel exportieren, wie beispielsweise in 2022 haben wir sehr viel Strom nach Frankreich geliefert, um den Ausfall von knapp der Hälfte der Kernkraftwerksflotte zu kompensieren. Das war natürlich für die deutschen Verbraucher sehr teuer. Das war gleichzeitig für die deutschen Stromproduzenten sehr gutes Geschäft, sei es fossil oder auch für die erneuerbaren Energien. Prinzipiell ist es so, dass auch negative Börsenstrompreise erstmal gar nicht per se schädlich sind. Also es ist natürlich so, dass sie auch helfen können, in der Übergangsphase weitere fossile Kraftwerke vom Strommarkt zu verdrängen, zum Beispiel, für die es anders nicht wirtschaftlich ist, in eine alternative Wärmeerzeugung zu investieren. Und es steigert natürlich die Wirtschaftlichkeit auch von Kurzzeitflexibilität, zum Beispiel von Batteriespeichern. Das heißt, es hilft uns auch bei der Transformation. Die Herausforderung auf europäischer Ebene bei der Photovoltaik ist natürlich, dass es einen sehr großen Gleichzeitigkeitsfaktor zwischen den Ländern gibt. Das heißt, wenn es nahezu wolkenlos in Deutschland ist, dann ist es auch in vielen Nachbarländern der Fall. Das ist anders bei der Windkraft, das deutlich regionaler auftritt und wo die europäische Vernetzung sehr viel wichtiger ist. Das heißt, wenn in Norddeutschland sehr viel Windkraft auftritt, können wir gleichzeitig sehr, sehr viel auch nach Österreich, Schweiz oder Frankreich exportieren. Bei der Photovoltaik gibt es eben eine höhere Gleichzeitigkeit, deswegen spielt da der Ausbau von Kurzzeitspeichern eine viel größere Rolle.
Wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Ich wollte noch mal ein anderes Thema anschneiden, und zwar die Kommunikation. Sie hatten ja gesagt, Sie haben zum einen natürlich eine tolle Datensammlung mit vielen Echtzeitdaten, die Sie wissenschaftlich aufbereiten. Auf der anderen Seite kommunizieren Sie sozusagen die Daten zum Beispiel über LinkedIn. Das machen Sie gemeinsam mit Bruno Burger, und ich sehe diese Posts und denke mir immer, ach ja, das ist ja interessant. Aber man hat auch relativ häufig unter den Posts dann Kommentare von Leuten, die das sehr negativ aufnehmen, die sozusagen eine einfache Fakten, also wenn man einen einfachen Fakt postet, immer sozusagen im Hintergrund erwarten, dass da eine Agenda dahinter steht oder dass irgendwas Überzeugungsarbeit geleistet werden sollte. Wie sehen Sie sich selber? Posten Sie die Daten, um sozusagen eine Agenda zu kommunizieren, oder ist es eigentlich nur ein neutral gemeinter Beitrag für die öffentliche Meinungsbildung?
Also die Grundidee der Energy Charts war ja, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo man alle Daten neutral abrufen kann. Und dann war die ursprüngliche Erwartung von Bruno Burger, dann hat man quasi eine faktenbasierte Diskussion zur Energiewende. Aber das war quasi das erste große Learning bei den Energy Charts, dass das eben nicht ausreichend ist, einfach nur eine Plattform zur Verfügung zu stellen, sondern man muss eben die Ergebnisse daraus auch aktiv kommunizieren. Und das ist, was wir quasi in den sozialen Medien gemeinsam versuchen, immer wieder auf die Entwicklungen hinzuweisen, um eben Diskussionen davon abzulenken, die sich nur auf kleine Einzelheiten im Energiemarkt beziehen. Weil das ist nämlich die große Herausforderung im ganzen Energie- und Strommarkt, dass die Datenmenge so groß ist und die Zusammenhänge so kompliziert, dass es nahezu einlädt, für Leute eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt zu betrachten und dann ihre Meinungen oder Ziele zu unterlegen. Das heißt, wir versuchen eben aktiv, diese übergeordnete Interpretation der Daten zu kommunizieren. Und natürlich ist es eine sehr große Herausforderung, vor allem in den sozialen Medien, wo die Diskussion auch sehr schnell sehr unsachlich wird. Da ist Bruno Burger für mich ein sehr großes Vorbild, wie ruhig er dabei bleibt, sich auch dann mal einen Tag Zeit nimmt für eine Antwort, um das Ganze ein bisschen abkühlen zu lassen und dann wirklich versucht, faktenbasiert weiter zu diskutieren. Ich bin da mit Sicherheit noch nicht so weit und brauche dann manchmal auch längere Pausen, um mich quasi wieder zu erholen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber wir versuchen tatsächlich, möglichst neutral Fakten zur Verfügung zu stellen, um quasi die Diskussion möglichst zielführend gestalten zu können.
Es gibt ja sicherlich immer wieder Aufregerthemen, die dann besonders negative Reaktionen hervorrufen. Ich würde sagen, wahrscheinlich Atomkraftabschaltung ist eins dieser Themen oder Atomkraft generell, die besonders viele negative Reaktionen hervorrufen, oder?
Ja, ich meine, das war zu dem Zeitpunkt auf alle Fälle ein sehr großes Thema und man denkt dann immer, es wird ruhiger und jetzt können wir uns wieder auf die Weiterentwicklung unserer Plattform konzentrieren. Meine Erfahrung aus den letzten 5 Jahren zeigt aber, dass es immer wieder neue Themen gibt, die wir bearbeiten können, die wir bearbeiten müssen und es uns auf alle Fälle nicht langweilig wird in der Diskussion zu Energiethemen.
Das glaube ich auch. Herr Probst, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren, mal einen breiten Blick geöffnet haben auf die Energy Charts und auf das, was man damit daraus ziehen kann an interessanten und spannenden Entwicklungen. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie bei Gelegenheit vielleicht bei irgendwelchen aktuellen Ereignissen wieder einladen könnten. Und bedanke mich schon mal für den heutigen Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Zum Schluss noch einige Hinweise in eigener Sache. Wenn Sie die Themen aus unserem Podcast interessieren, lesen Sie gerne weiter auf unserer Webseite oder im Magazin. Die Webseite und den täglichen kostenfreien Newsletter finden Sie unter www.pv-magazin.de. Das Magazin können Sie in unserem Online-Shop bestellen. Als Podcast-Hörer erhalten Sie 10% Rabatt mit unserem Code PODCAST10. Wir freuen uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder liken ihn. Hinweise und Kommentare können Sie wie immer per E-Mail schreiben an podcast@pv-magazin.com. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann mit Neuigkeiten von unserem Battery Business Development Forum in Frankfurt am Main. Tschüss!